It's time for health. Für alle mit Sinn für gesunde Ernährung. Mit mir, Stefan Männlein.
Ein herzliches Hallo an dich da draußen und schön, dass du eingeschaltet hast. Diese Podcast-Episode ist jetzt mal was Besonderes und zwar veganes Bullshit-Bingo. Ich dachte mir, ich packe jetzt einfach mal die größten Mythen in diese Podcast-Episode und erkläre oder versuche zumindest so fachlich und sachlich wie möglich gegen zu argumentieren. Ehrlich gesagt, ist es echt schwer zu sagen, wo man anfangen soll. Was ist jetzt die Nummer 1? Deswegen fange ich jetzt einfach mal irgendwie an, ohne von der Reihenfolge her zu priorisieren. Also es ist im Endeffekt alles genauso blödsinnig und genauso wichtig, um zu wissen, wie man eine vegane Ernährung vollwertig und gesund gestaltet. Ansonsten kannst du auch gerne mal meinen Online-Kurs angucken, den kann ich dir gerne in der Beschreibung verlinken. Vegan für Anfänger, das ist Teil 1, da geht es überwiegend um Proteine, Kalzium und Eisen. Teil 2 wird auch bald kommen und da geht es dann auch noch um einige andere Nährstoffe, die bei einer veganen Ernährung kritisiert werden. Und dann fangen wir einfach mal an und zwar mit Kalzium. Milch ist wichtig für Kalzium und wenn man keine Milch trinkt, dann bekommt man einen Kalziummangel. Tatsächlich ist es so, dass es vollkommener Quatsch ist. Ja, Milch enthält zwar wirklich relativ viel Kalzium und kann damit gut den Bedarf decken, allerdings, wenn man jetzt mal so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, könnte das schon wieder ganz anders aussehen. Es gibt tatsächlich keine großartigen Studien, die gut sind, die belegen, dass Milch viel und wichtiges Kalzium enthält, außer dass es viel ist, aber inwiefern das unserem Organismus was bringt, gibt es nichts in dem Sinne, dass es wirklich gut für unseren Organismus ist. Also hat jetzt die Industrie das einfach sich so als Marketing-Idee ausgedacht und gesagt, okay, wir sagen jetzt einfach mal, dass Milch viel Kalzium enthält und dieses Kalzium von der Milch halt eben wichtig ist. Klar, man wusste ja, dass viel Kalzium enthalten ist, aber inwiefern wie wichtig das ist, wusste man nicht. Tatsächlich weiß man auch schon seit den 80er Jahren, ein paar Leute haben immer zu mir gesagt, ja, das ist ja uralt, das zählt nicht mehr. Da sage ich aber, Leute, wenn eine Studie aus den 80er Jahren ist und bis dato konnte die Milchindustrie keine gute Gegenstudie bringen, die diese Studie von damals widerlegt, nach 30 Jahren, da muss ja irgendwas Gutes an dieser Studie dran sein. Die Studie war sehr umfangreich, lief über 15 Jahre, beinhaltete, glaube ich, über 700 Testpersonen, natürlich auch eine Vergleichsgruppe, also eine Gruppe hat wenig Milch getrunken, die andere Gruppe hat viel Milch getrunken und man hat tatsächlich festgestellt, dass bei der Gruppe, die viel Milch getrunken hat, das Osteoporose-Risiko höher war. Und tatsächlich ist es auch so, dass es heutzutage ein paar Ärzte gibt, nicht alle, aber viele Ärzte sind schon so weit, die das auch akzeptieren, weil das ist auch bei der Schulmedizin angekommen. Und viele Ärzte sind dann wirklich schon so weit, dass wenn du ein Patient mit Osteoporose-Risiko bist oder Osteoporose hast, wird dir vom Arzt von Milch abgeraten. Manche Ärzte machen noch genau das Gegenteil, die sagen, du musst Milch konsumieren, aber die meisten Ärzte sind dann Gott sei Dank dann doch auf dem neuesten Stand und raten sogar davon ab. Also da merkt man auch eindeutig, dass das Kalzium aus der Milch nicht viel bringt, nicht in den Knochen eingebaut werden kann und selbst das bei der Schulmedizin angekommen ist. Übrigens, das kann ich dir auch gerne unten verlinken, das hatte ich in der letzten Podcast-Episode auch schon angesprochen. Im Ärzteblatt Dezember 2019 kam auch ein Bericht raus. Der ein oder andere mag jetzt sagen, ja, Ärzteblatt ist eine schlechte Quelle. Ich möchte halt nur erwähnt haben in dem Fall, dass es keine Quelle ist, sondern dass man sehen kann, dass es auch bei der Schulmedizin bereits angekommen ist, dass das Fakt ist. Und zwar, dass Milch halt eben Osteoporose-Gefahr erhöhen kann und dass Milch sogar unter anderem auch Krebsgefahr erhöhen kann. Beziehungsweise man muss sagen, Krebsrisiko. Aber jetzt muss ich da auch noch mal ein bisschen was Kleines richtigstellen. Nur weil Milch Osteoporose fördert, heißt es jetzt nicht, dass Milch Kalzium aus den Knochen zieht. Viele Veganer sind der Meinung und behaupten das dann tatsächlich dann so, dass Milch Kalzium aus den Knochen zieht und deswegen die Osteoporose-Gefahr erhöht. Aber das stimmt natürlich nicht. Also man hat nachgewiesen, dass Milch Kalzium aus den Knochen nicht zieht. Aber damit du über die Jahre hinweg keine Osteoporose bekommst, muss der Knochen immer wieder regelmäßig mit Kalzium versorgt werden und das behindert die Milch. Also die Kalziumversorgung in den Knochen wird durch Milch behindert. Und letztes Jahr kamen ja die Ergebnisse der Veggie-Studie raus, die kann ich dir auch gerne unten verlinken, die hatte ich auch schon in der letzten Podcast-Episode mal angesprochen. Da hat man Kinder untersucht, so zwischen 1 und 3 Jahren, glaube ich, war das, und zwar die Nahrungsaufnahme. Da waren vegetarische, mischköstliche und vegane Kinder mit dabei. Und man hat festgestellt, dass sich diese 3 Gruppen von der Menge an Aufnahme an Kalzium nicht großartig unterschieden haben. Alle haben zu wenig konsumiert. Vegane Kinder waren halt ein bisschen mehr zu wenig. Das war ungefähr 1/3, was sie an Kalzium zu wenig konsumiert haben. Und mischköstliche Kinder haben so etwa 1/3 an Kalzium zu wenig konsumiert. Aber das war ja in dem Fall nur eine reine Beobachtungsstudie. Also was bekommen die Kinder heutzutage bei uns mit welcher Ernährungsform zu essen? Und da hat man das halt eben so festgestellt. Man kann das aber ganz einfach und ganz leicht korrigieren und die Kalziumzufuhr erhöhen, wenn man eben auf gewisses Trinkwasser achtet. Wobei ich auch vermute, dass bei der Veggie-Studie kein Trinkwasser mit dokumentiert wurde von den Eltern. Und Trinkwasser enthält auch relativ viel Kalzium. Das heißt, wenn man sich unsicher ist, wählt man einfach ein Trinkwasser, das relativ viel Kalzium enthält. Aber auch Leitungswasser enthält gute Mengen an Kalzium. Und dann kann man das Ganze ein bisschen aufrunden. Und wenn man sich dann doch noch ganz unsicher ist, dann kann man immer noch diese Calcareum Litotanium zu sich nehmen. Bei DM und auch bei anderen Märkten gibt es Pflanzendrinks. Bei DM weiß ich, dass es dieser Reisdrink ist. Der enthält Kalzium und das ist kein richtiges Nahrungsergänzungsmittel, sondern das ist eine Alge. Das steht auch auf der Zutatenliste. Litotanium Calcareum nennt sich die und das ist eine Calciumalge und die besteht fast nur aus Calcium und das ist natürlich genial. Die bekommt man allerdings auch so als pures Pulver bei Pure Raw. Das ist ein Affiliate-Link, den kann ich dir gerne auch unten verlinken, haben wir uns auch gekauft, ist sehr geschmacksneutral. So einen gestrichenen Teelöffel ins Frühstück geben, einfach unterrühren oder in den Smoothie mit reinhauen oder ganz normal ins Essen. Du wirst es kein bisschen schmecken und hast unheimlich viel Calcium damit abgedeckt. Mythos Nummer 2 wäre dann, Veganern fehlen Proteine. Tatsächlich beruht das auf Unwissenheit. Die Leute, die nicht informiert sind, die sagen irgendwie immer, ja, euch Veganern fehlen doch Proteine. Dann fängt man aber an aufzuzählen, selbst grünes Gemüse enthält relativ viel Proteine. Es wird dann immer gesagt, ja, aber da muss ich ja voll die großen Mengen essen und das ist untragbar und das kann ich nicht. Das ist ja wahnsinnig, das sind ja utopische Mengen. Leute, ich hab's doch gemacht. Es kann mir keiner erzählen, dass es utopische Mengen sind. Ich habe es doch ausprobiert. Als ich vegan geworden bin, habe ich Kalorien gezählt. Und wenn ich gesehen habe, okay, meine Kalorien sind schon so ziemlich am Anschlag von dem, was ich essen wollte, aber mir fehlen noch Proteine, dann habe ich grünes Gemüse gegessen und habe richtig gut meinen Proteinbedarf weit nach oben gebracht und konnte ihn dadurch auch gut decken, ohne dass ich großartig meine Kalorien gesprengt habe. Also das kann mir keiner erzählen, dass es utopische Mengen sind. Nichtsdestotrotz, wenn man abnimmt, wenn man Muskelaufbau macht. Die meisten Mischköstler nehmen ja auch Proteinpulver und lauter so ein Zeugs oder Proteinriegel und das kannst du auch als Veganer machen und dann hast du doch im Endeffekt genauso deine Proteine erreicht. Und da braucht mir auch keiner erzählen, irgendwie vegan ist unnatürlich und ihr müsst ja Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Die Mischköstler machen es doch genauso. Ansonsten gibt es ja natürlich auch vegane, kalorienreiche und proteinreiche Produkte, also noch kalorienreicher und noch proteinreicher als das grüne Gemüse, also sowas wie Hülsenfrüchte, zum Beispiel Sojabohnen oder Linsen oder Kidneybohnen oder weiße Bohnen, die enthalten relativ viel Proteine. Da wird dann immer gesagt, ja, aber die Kohlenhydrate, das sind gute Kohlenhydrate, unter anderem auch Ballaststoffe mit dabei, die sind wichtig für unseren Organismus, also hört immer auf mit dieser Angst, immer Proteine und Kohlenhydrate und ich darf nur isolierte Proteine. Das ist vollkommener Quatsch. Unser Organismus braucht Kohlenhydrate. Es kommt immer nur auf die Qualität an. Wenn man jetzt aber sagt, man nimmt zum Beispiel Pseudogetreide, sowas wie Quinoa und Amaranth, das hatte ich noch nicht aufgezählt, oder die Hülsenfrüchte oder Getreide normal auch, dann hat man mit diesen Produkten hochwertige Kohlenhydrate und da muss man sich keine großartigen Gedanken machen. Wichtig ist, dass man seine Kalorien nicht übermäßig sprengt und dass man so einigermaßen den Proteinbedarf erreicht. Natürlich auch den Fettbedarf sollte man auch noch mit erreichen und dann ist man definitiv in einer gesunden Dosis an Kohlenhydraten. Aber manch Vegan-Gegner reicht es nicht. Der sagt dann, ja, aber die Wertigkeit ist ja total miserabel und das kannst du total vergessen und damit kann man nichts anfangen. Wenn ich aber dann die Leute frage, welche Wertigkeit meinst du denn? Meistens steigen sie da schon aus, weil sie keine Ahnung haben, von was sie geredet haben. Tatsächlich ist es so, man muss wirklich sagen, tierische Produkte haben eine höhere biologische Wertigkeit der essentiellen Aminosäuren. Und nur darum geht's, um die biologische Wertigkeit der essentiellen Aminosäuren. Da geht's darum, inwiefern, wie gut alle essentiellen Aminosäuren abgedeckt werden. Und bei tierischen Produkten ist es natürlich einfacher. Bei pflanzlichen Produkten fehlen halt immer so ein, zwei, vielleicht auch manchmal mehr essentielle Aminosäuren, beziehungsweise sind weniger vorhanden. Und dementsprechend ist natürlich auch die Wertigkeit viel, viel schlechter. Aber die veganen Gegner vergessen eins. Und zwar, wenn wir Lebensmittel kombinieren. Denn erstmal ist wichtig zu erwähnen, es gibt keine essentielle Aminosäure, die in pflanzlichen Lebensmitteln fehlt. Und wenn ich jetzt Lebensmittel miteinander kombiniere, wenn ich jetzt sage, ich nehme eine Lebensmittelgruppe, wo eine Aminosäure, eine essentielle Aminosäure mangelhaft vorhanden ist oder halt eben zu wenig vorhanden ist, dann kombiniere ich das mit einer anderen Lebensmittelgruppe, wo genau diese essentielle Aminosäure vermehrt vorhanden ist. Spielt keine Rolle, ob jetzt die anderen essentiellen Aminosäuren bei dieser anderen Lebensmittelgruppe mangelhaft vertreten sind, weil sie sind ja bei dieser einen Lebensmittelgruppe schon genügend vorhanden. Dann kombiniere ich diese zwei Lebensmittel miteinander und dann habe ich eine gute biologische Wertigkeit. Man kann das gut vergleichen, zum Beispiel ein Rindersteak hat wirklich eine verdammt hohe biologische Wertigkeit an essentiellen Aminosäuren. Wenn ich jetzt Erbsen nehme, die können nicht mal anhiebsweise von der biologischen Wertigkeit mithalten. Und Reis kann von der biologischen Wertigkeit auch nicht mithalten. Wenn ich jetzt aber Erbsen und Reis miteinander kombiniere, die ergänzen sich nämlich von den essentiellen Aminosäuren so gut, dass die Wertigkeit genauso hoch ist wie bei einem Rindersteak. Kurz gesagt, wenn ich jetzt nicht anfange als Veganer nur ein einziges Lebensmittel zu essen, sondern ich gestalte mein Essen bunt, dann habe ich auch die Wertigkeit der essentiellen Aminosäuren wunderbar abgedeckt. Tja, jetzt bringen wir mal ein bisschen Abwechslung rein und zwar Platz 3 und wir gehen mal weg von den Nährstoffen. Warum brauchen Veganer Ersatzprodukte? Das macht doch gar keinen Sinn, weil wenn man eben den Fleischgeschmack mag, macht es doch keinen Sinn, auf Fleisch zu verzichten. Da hatte ich gestern erst eine Diskussion und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Also die meisten verstehen das, wenn man sagt, ja, aber es geht ja nur ums Tierleid. Die meisten wollen tierische Produkte nicht essen, weil Tierleid dahinter steckt, weil ein Tier dafür sterben muss, weil ein Tier dafür leiden muss. Und das will man einfach für seinen Genuss nicht in Kauf nehmen, aber das hat ja damit nichts zu tun, dass es einem nicht schmeckt. Die meisten akzeptieren das, aber der eine hat gestern gesagt, nee, das kann er überhaupt nicht verstehen. Dann hat man auch den Geschmack nicht zu mögen, wenn man nicht mag, dass ein Tier dafür sterben soll. Und das war für mich schon eine Argumentation, die mich irgendwie, ja, baff gemacht hat. Wenn man sagt, okay, du willst nicht, dass für dein Essen ein Tier stirbt, also hat dir das Essen auch nicht zu schmecken. Zusätzlich hat er auch noch gesagt, dass die Leute, die ja tierische Produkte essen, auch nicht anfangen, das irgendwie so umzugestalten, dass es wie Gemüse schmeckt. Da habe ich erstmal zu ihm gesagt, also eine Wurst zum Beispiel, die sieht aus wie Gemüse, zum Beispiel eine Gurke. Warum muss man eigentlich Fleisch so weit verarbeiten, mit Gewürzen verpacken, mit pflanzlichen Produkten schmackhaft machen und so weit umverformen, dass es im Endeffekt so eine ähnliche Form wie eine Gurke hat? Also tatsächlich sind wir schon lange bei der Wurst, bei der Nachgestaltung von pflanzlichen Lebensmitteln und vom Geschmack her ist es ja auch totaler Blödsinn. Wenn wir Gemüse oder pflanzliche Lebensmittel, einen Burger draus machen oder eine Wurst draus machen, heißt es ja nicht, dass es wie Fleisch schmeckt. Wer sagt denn, dass eine Wurst oder ein Schnitzel oder ein Burger wie Fleisch schmeckt? Das wird doch so weit umgeformt und so weit vom Geschmack her verändert, dass es doch wieder ganz anders schmeckt. Wenn ich da ein rohes Stück Fleisch nehme oder wenn ich sage, okay, ich brate jetzt ein Stück Fleisch ohne Fett, ohne Gewürze und haue das in den Burger rein, dann schmeckt es nicht wie ein Burger. Oder haut es in eine Wurst rein, dann schmeckt es auch nicht wie eine Wurst. Es muss trotzdem so weit umgewandelt werden, bis es eben wie ein Burger schmeckt und bis es eben wie eine Wurst schmeckt. Und man muss auch noch dazu sagen, sowas wie Tofu, Seitan sind keine neumodischen Erscheinungen. Das sind uralte Rezepte aus Asien, die existieren schon seit Urzeiten. Und da haben früher selbst Leute Tofu und Seitan gegessen, die nicht mal richtig vegan waren. Ja, und vom Geschmack her habe ich ihm ein Beispiel genannt. Und zwar, ich bin zum Beispiel Pazifist, aber ich spiele unheimlich gerne Eco-Shooter. Aber ich würde niemals eine echte Waffe in die Hand nehmen und irgendwie Bock haben, auf Menschen rumzuschießen. Da hat er zwar zu mir gesagt, ja, das ist aber kein Vergleich. Und ich habe halt gemeint, wieso ist das kein Vergleich? Im echten Leben, wenn ich eine Waffe in die Hand nehmen würde, würde ein Lebewesen leiden und würde ein Lebewesen sterben. Bei einem Computerspiel weiß ich, da stirbt keiner und da leidet, normalerweise leidet darunter keiner, wenn ich da Leute erschieße in dem Spiel. Aber vom Eigentlichen her ist es ja genau dasselbe. Ich erschieße Leute. Bloß bei dem einen leiden Leute oder sterben Leute und bei dem anderen nicht. Und bei den Lebensmitteln ist es doch genauso. Beim Computerspiel geht es wirklich um den Spaß, beim Essen geht es um den Genuss. Und ich finde, Spaß und Genuss kann man so ziemlich in die gleiche Kategorie einstufen. Und wenn man sagt, wenn man jetzt nicht mit der gleichen Sache, nur ohne Leid, Spaß haben darf, wieso darf man dann keine Produkte essen, die genau das Gleiche sind oder halt genauso schmecken, aber kein Leid dahinter steckt und kein Lebewesen dafür sterben muss? Und da finde ich das schon einen guten Vergleich, wenn ich sage, wenn ich keine Lebensmittel essen darf, die wie Fleisch schmecken, aber kein Leid dahinter steckt, dann darf ich doch auch keine Computerspiele spielen, wo ich Leute erschieße, wenn ich im echten Leben keine Leute erschieße. Nächster Mythos, Veganer sind alle abgemagert. Und oft argumentieren die Vegan-Gegner natürlich dann damit, weil vegane Ernährung eine Mangelernährung ist und deswegen sind die alle so dürre. Ich bin ja jetzt auch nicht gerade der Breiteste und auf mir wird auch viel rumgehackt, veganer Lauch und schau dich doch mal an und kannst mir doch nichts erzählen. Sieht man doch an dir, wie mangelhaft eine vegane Ernährung ist, dass man damit keine Muskeln aufbauen kann und so weiter und so fort. Allerdings bin ich das beste Paradebeispiel, dass die Leute total falsch liegen. Ich bin mit 32 Jahren vegan geworden, also man kann schon sagen, relativ spät. Und in Anführungsstrichen kann man sagen, in der Blüte meiner Zeit in Sachen Muskelaufbau war ich noch Mischköstler. Bis 25 Jahren ist man noch so ziemlich im Aufbau, ab 25 Jahren fängt der Körper an abzubauen. Natürlich kann man trotzdem danach auch noch Muskeln aufbauen, aber bis 25 Jahren ist es wesentlich einfacher, weil da der Körper halt eben noch in dieser Art Aufbau ist. Und in dieser Zeit war ich definitiv Mischköstler. Ich war bis 32 Jahre, also noch Jahre danach, war ich auch noch Mischköstler und habe tierische Produkte konsumiert. Dazu kommt, ich bin jetzt seit ungefähr 6 Jahren vegan. Als ich vegan geworden bin, habe ich so in etwa 65 Kilo gewogen. Ich wiege mich immer ab und zu mal so aus Spaß einfach mal zu testen, wie sich mein Gewicht verhält und so weiter. Gestern Abend waren es zum Beispiel 78 Kilogramm, heute früh waren es 74 Kilogramm. Also kann mir doch keiner erzählen, dass ich wegen der veganen Ernährung so dürr bin oder keine Muskeln habe, wenn ich, seit ich auf vegan umgestiegen bin, sogar 10 Kilogramm zugenommen habe. Ansonsten könnte mir jetzt höchstens nur noch einer erzählen, dass ich voll viel Muskelmasse abgebaut habe und dafür aber viel Fettmasse aufgebaut habe oder irgendwie sowas. Aber das ist doch totaler Blödsinn. Dann wäre ich ja dick. Ich bin ja trotzdem noch dünn, obwohl ich jetzt 10 Kilogramm mehr wiege. Ich will das jetzt aber nicht auf die vegane Ernährung schieben oder auf die mischköstliche Ernährung, dass man sagt, ja, bei der mischköstlichen Ernährung habe ich nicht zunehmen können, mit der veganen Ernährung dann schon und vegane Ernährung hilft mir beim Zunehmen. Das ist vollkommener Quatsch. Ich will einfach nur gegen argumentieren, einfach zu sagen, schaut her, ich bin nicht aufgrund der veganen Ernährung so dünn, weil als ich vegan geworden bin, war ich definitiv noch dünner. Der nächste Mythos wäre dann, Veganer können ja nirgendwo mehr hingehen, weil es ja nirgendwo was Veganes gibt. Und da muss ich aber sagen, dass es die letzten Jahre natürlich wesentlich einfacher geworden ist, weil es immer mehr Veganer werden und irgendwo wird immer irgendwas Veganes angeboten. Aber nichtsdestotrotz, es gibt schon allgemein irgendwelche Sachen, die sowieso schon von Haus aus vegan sind oder im Restaurant so kleine Änderungen vornehmen lassen und dann ist das auch schon vegan. Also wir gehen ab und zu mal zum Griechen essen, da essen wir unsere Nudeln, da ist normalerweise Schafskäse mit drin, dann sagt man halt bitte ohne Schafskäse. Ob die Nudeln mit Ei sind, in welchem Fett und so weiter, das kann man ja alles erfragen. Wenn man zum Italiener geht, kann man sich eine Pizza ohne Käse bestellen. Ein richtiger Italiener, der Pizza backt und der Ahnung vom Pizzabacken hat, der macht den Teig ohne Ei und ohne Milch. Es gibt tatsächlich welche, die machen das mit Ei und mit Milch. Aber normalerweise ist ein richtig guter italienischer Pizzateig definitiv vegan. Dann sagt man einfach, man will den Käse oben nicht mit drauf haben, belegt sich das selber. Es gibt genügend verschiedene Gemüsesorten, die man sowieso schon teilweise auf die normale Pizza macht. Macht halt ein bisschen mehr Auswahl und dann schmeckt die selbst ohne Käse, schmeckt die richtig genial, die Pizza. Also das habe ich auch schon so beim Essen gehen gemacht. Wenn man sich jetzt aber eine Pizza bestellt, könnte man zum Beispiel den Reibekäse von Simply V nehmen. Den nehmen wir gerne, streuen den drüber, machen auf Grillfunktion in dem Herd und schieben den einmal rein bei ganz hoher Temperatur, 4-5 Minuten, dann ist der Simply V richtig schön geschmolzen und dann hast du eine vegane Pizza mit Käse. Wir waren dann auch mal in Deutschland im Urlaub, irgendwie in dem letzten Kaff irgendwo essen. Da gab es sogar ein paar vegetarische Speisen. Das war irgendwie so Buttergemüse oder halt Gemüse in Öl. Da stand nicht direkt Butter. Auf jeden Fall hatte ich halt gefragt, ob das jetzt Butter oder Pflanzenöl ist. Und hat sie gemeint, ja, das ist normal Butter, aber wir können gerne mit Pflanzenöl machen. Also ohne, dass ich gefragt habe, ob sie das anders machen könnten, sondern einfach nur gefragt habe, was für ein Öl oder was für ein Fett das ist, hat sie mir das sofort selber angeboten. Und das war richtig genial. Also das war ein richtig toller, vollwertiger Teller. Also wenn man in einem guten Restaurant ist, dann bekommen die das hin. Und wenn die das nicht hinbekommen, so kleine Sonderwünsche und dass es ohne tierische Produkte nicht schmeckt, da muss ich einfach sagen, da steht ein absoluter Amateur in der Küche. Bestes Beispiel war ja wirklich Tim Melzer bei Markus Lanz. Da wurde Jan Bretag von Vegans wurde gefragt, wie man jetzt vegan macht, also wie das jetzt genau aussieht, wie man das benutzt und so weiter. Und dann hat er aber keine Antwort direkt gewusst, hat auch gemeint, er ist halt nicht der Koch. Und dann ist Tim Melzer eingesprungen, der ja kein Veganer ist, und hat dann erklärt, wie man vegane Bolognese macht. Dass man da Pilze nimmt, trocknet die, also macht die irgendwie in den Ofen, würzt die vorher, bereitet die zu, trocknet die im Ofen und dann macht man die ganz normal irgendwie mit in die Soße mit rein. Und dann hat man Spaghetti Bolognese, wo es so gut wie keiner schmecken würde, dass es eine vegane Bolognese ist. Klar ist jetzt Tim Melzer ein Spitzenkoch, aber trotzdem, da merkt man halt, es ist ein mischköstlicher Koch und man muss ja jetzt nicht unbedingt Spaghetti Bolognese in vegan verlangen, aber so einfache Sachen sollten für einen guten Koch machbar sein. Und Thema Spaghetti fällt mir auch ein, die von Miracoli, die Spaghetti, die du im Supermarkt kaufen kannst mit Tomatensoße, die sind mittlerweile komplett vegan. Vorher war ja immer Parmesan dabei, das heißt, wenn man den Parmesan weggelassen hat, waren sie auch vegan, aber die hatten eine Umfrage, dass die Leute kaum diesen Parmesan benutzen, deswegen fällt der jetzt komplett weg. Und da merkt man, selbst viele Fertigprodukte, die ganz normal sind, nichts Besonderes, sind auch schon vegan. Und selbst Süßigkeiten, da braucht man keine speziellen veganen Sachen irgendwie, teilweise wirklich die ganz normalen, sowas wie die normalen Oreo-Kekse, oder auch Gelee-Früchte oder irgendwie sowas, die sind meistens vegan. Da gibt's übrigens bei mir auf Instagram eine neue Kategorie seit 2 Wochen. Ich nenne das den schon gewusst Dienstag. Mittag tue ich immer ein Produkt posten, meistens irgendein Fertigprodukt oder irgendwas zum Naschen, was ganz normal aus dem Supermarkt ist, was nichts Besonderes Veganes ist, aber trotzdem vegan ist. Und abends halt immer einen Spruch. Und weil das immer dienstags ist, nenne ich das halt eben schon gewusst Dienstag. Der nächste Mythos wäre dann, Stillen ist nicht vegan. Denn oft ist es ja so, dass wenn gefragt wird, was bedeutet denn vegan, und dann sagt man halt immer keine tierischen Produkte, keine Eier, kein Milch, kein Fleisch, kein Fisch. Aber das ist ja eigentlich nur so eine Schnellbeschreibung, damit die meisten Leute damit was anfangen können. Und da muss man aber schauen, warum existiert überhaupt Veganismus oder warum wird man vegan? Da gibt es ja aktuell gibt's ja 3 Gründe. Einmal der ethische Aspekt, einmal der umwelttechnische Aspekt und einmal der gesundheitliche Aspekt. Und alle 3 Aspekte passen halt zum Thema Stillen überhaupt nicht. Also umweltmäßig schadet es der Umwelt? Nee, definitiv nicht. Wird jetzt ethisch gesehen irgendwie ein Lebewesen ausgebeutet oder sonst irgendwas? Nee, die Mutter macht es ja freiwillig. Und gesundheitlich gesehen schadet es irgendwie uns Menschen. Klar, uns erwachsenen Menschen würde es vielleicht jetzt nicht zugutekommen, wenn wir Muttermilch in Massen trinken. Aber normalerweise ist es ja für einen Säugling. Nee, es schadet nicht. Im Gegenteil, es ist sogar enorm gesund. Das heißt, alle 3 Gründe, warum man eigentlich vegan wird oder warum Veganismus überhaupt existiert, die sind beim Thema Stillen nicht gegeben. Also ist Stillen definitiv vegan. Der nächste Mythos, Kinder brauchen tierische Produkte, um gesund zu wachsen. Meistens wird es tatsächlich immer auf diesen Wachstum geschoben. Ich denke mal unter anderem auch Kalzium, das hatten wir ja, aber auch viele andere Sachen spielen natürlich auch mit eine Rolle. Dann frage ich mich aber, ob das wirklich dann alles so gut ist. Klar, die Wahrscheinlichkeit ist definitiv höher, dass Kinder, die Milch konsumieren, schneller und besser wachsen, in Anführungsstrichen besser, weil die Frage ist dann wirklich, ob das auch gesünder ist. Es gibt zum Beispiel im Mutterschaftspass gibt's 2 Wachstumstabellen. Einmal eine Wachstumstabelle für Stillkinder und einmal eine Wachstumstabelle für Kinder, die Milchersatznahrung bekommen. Und wenn man mal diese 2 Tabellen miteinander vergleicht, dann sieht man, dass die Wachstumskurve von den Stillkindern niedriger angesetzt ist. Das heißt, es wird automatisch schon von der Schulmedizin davon ausgegangen, dass Kinder, die gestillt werden, langsamer wachsen bzw. im Durchschnitt weniger an Körpergröße haben als die Kinder, die Milchersatznahrung bekommen. Und stillen ist mit Abstand das Gesündeste für einen Säugling. Diese Milchersatznahrung kannst du total vergessen. Egal ob vegan oder nicht vegan, es ist einfach gesundheitlich gesehen ein derber Unterschied, ob du jetzt stillst oder ob du jetzt Milchersatznahrung gibst. Natürlich ist es immer noch besser, als gar nichts zu geben. Wenn man jetzt überhaupt nicht stillen kann, ist es definitiv ein sehr, sehr guter Ersatz. Aber im Vergleich zum Stillen ist es einfach nicht vergleichbar. Und wenn zur Hölle Stillen doch mit Abstand das Gesündeste ist, aber die Kinder, wenn sie gestillt werden, weniger wachsen als die, die Milchersatznahrung bekommen, dann frage ich mich, ob Wachstum wirklich immer so gesund ist. Oder ob das einfach nur irgendwie so von der Milchindustrie oder von der Industrie allgemein in Form von Marketing einem suggeriert wird. Aber das lasse ich jetzt einfach mal so dahingestellt. Aber ich habe noch was ich ansprechen kann. Und zwar heißt es nicht immer, dass die Kinder nicht vernünftig wachsen, wenn sie keine tierischen Produkte bekommen oder wenn sie Milchersatznahrung bekommen, die keine tierische Milch enthält. Unser Sohn ist nämlich 5 Wochen zu früh geboren. Es war alles super. Also da kann keiner sagen, ja, siehst du, habe ich doch gewusst, vegane Schwangerschaft, bla bla bla. Nee, natürliche Geburt, er war kerngesund. Bloß die im Krankenhaus sagen halt, das macht man halt so vorsorglich. Ab dem und dem Zeitrahmen, wo ein Kind zu früh geboren wird, kommt es auf die Neo für Frühgeborene. Und dann kam er halt auf die Neo für Frühgeborene und da gab es auch unter anderem Milchersatznahrung, weil die Mütter meistens immer nicht gleich stillen können. Das war auch bei meiner Freundin war es auch so der Fall. 5 Wochen zu früh. Es hat 2-3 Tage gedauert, dann konnte sie wirklich gut stillen. Also da kam wirklich viel Milch bei ihr raus, aber halt die ersten paar Tage nicht. Und da hatte ich mal so blöd nachgefragt, was denn in dieser Milchersatznahrung drinnen ist. Und dann hat ich habe wirklich nichts anderes gesagt. Ich habe nur gefragt, was ist denn da drinnen oder woraus besteht die? Irgendwie so ähnlich habe ich gefragt. Und dann hat die direkt zu mir gesagt, da ist keine tierische Milch drin. Mit dem Zusatz, weil es zu gefährlich für das Kind ist wegen den Allergenen. Das heißt, auf einer Frühchenstation wird eine Milchersatznahrung gegeben, in der keine tierische Milch enthalten ist, um den Säugling zu schützen. Und man muss noch dazu erwähnen, der ein oder andere mag das vielleicht nicht wissen, aber wir haben das halt so mitbekommen. Im Endeffekt werden die Kinder auf der Neo nur gemästet. Da geht es nur um Wachstum, um ein gewisses Gewicht zu erreichen, um eine gewisse Größe und dann dürfen sie aus der Neo entlassen werden. Im Endeffekt kann man sagen, die geben, um den Säugling zu schützen, keine tierische Milch, aber Milchersatznahrung, Mastnahrung nenne ich das so gerne, weil da geht es wirklich nur ums Mästen, mästen die Kinder, damit sie so schnell wie möglich wachsen und so schnell wie möglich zunehmen, aber ohne tierische Milch. Ich würde jetzt mal sagen, die Schulmedizin weiß, dass wir keine tierischen Lebensmittel zum Wachsen brauchen und erst recht nicht die Kinder und Säuglinge. Also mir ist die Auswahl echt nicht einfach gefallen, aber ich komme jetzt wirklich zum letzten Mythos und zwar vegan ist teuer. Und da ist es tatsächlich so, in einem Sinne muss man sagen, ja, das stimmt, wenn man jetzt auf tierische Ersatzprodukte zugreift. Also sowas wie vegane Burger, veganer Pflanzendrink und so weiter und so fort. Das ist natürlich alles relativ teuer, weil es von der Entwicklung her noch ziemlich am Anfang steht. Und meistens ist es in der Wirtschaft so, dass die Firmen unheimlich viel Geld in die Entwicklung stecken und dieses Geld erstmal schnell wieder reinholen wollen. Dann ist vielleicht die Nachfrage auch noch nicht ganz so groß. Ich meine, wir sind aktuell so circa 1% Veganer in Deutschland und da reden wir natürlich dann von ganz anderen Mengen im Vergleich zu den tierischen Produkten. Ich meine, 99% der deutschen Bevölkerung im Verhältnis zu 1% der deutschen Bevölkerung ist schon ein ganz schöner Unterschied. Dazu kommt aber auch noch, dass die Landwirtschaft, vor allem tierische Produkte, halt enorm subventioniert werden. Milch wird eine 2-stellige Milliardensumme im Jahr in die Produktion investiert, damit die Milch im Supermarkt so billig sein kann. Das heißt, selbst ich als Veganer, der keine tierische Milch kauft, zahlt diesen niedrigen Preis in Form von Steuergeldern mit und genauso sieht es halt eben auch beim Fleisch und so weiter teilweise aus. Es wird halt da sehr viel subventioniert und deswegen wird es so billig verkauft, aber das ist nicht der einzige Grund. Da kam mal ein interessanter Bericht im Fernsehen, dann ging es um ein Tiefkühlhähnchen, was das so kostet und dann haben die sich mal so erkundigt, wie lange dieses Hähnchen in dieser Massentierzucht lebt. Die leben ja auch sowieso schon ganz, ganz kurz. Die leben ja sowieso nicht lang und werden sehr schnell wieder geschlachtet, aber man hat einfach mal geguckt, wie lang lebt so ein Masthähnchen, was muss so ein Hähnchen essen und wie viel muss so ein Hähnchen essen. Und dann haben sich die mal die Standardpreise für dieses Futter angeschaut und festgestellt, dass das Futter mehr kosten würde, als das Hähnchen im Supermarkt kostet. Und da kann man doch dann eins und eins zusammenzählen und sich fragen, was bekommen die Tiere verdammt nochmal zu essen, dass es so billig ist. Meistens ist es genmanipuliertes Soja, ganz normales Getreide, Mastnahrung, also Nahrungsergänzungsmittel, so ein ganzes Gemisch, Mineralfuttermittel zugeführt und sonst irgendwas, damit sie so schnell wie möglich wachsen. Also mit Natürlichkeit und gesund hat es definitiv nichts mehr zu tun. Und ich habe mal einen Fleischer gefragt, was so ein guter, vernünftiger, normaler Fleischburger-Patty kosten würde. Und da hat er gemeint, so 4-5 Euro. Und wenn ich jetzt überlege, ein so ein Fleischburger-Patty, also 100 Gramm ungefähr haben wir gesagt, 4-5 Euro hat er gesagt, vernünftiges Fleisch. Wenn man jetzt vergleicht mit einem Beyond Meat Burger, der ungefähr 2,50 Euro der Patty kostet und auch ungefähr 100 Gramm hat und die Leute schon sagen, dass Beyond Meat verdammt teuer ist, ja, dann braucht man eigentlich nicht mehr viel dazu sagen, ne? Was das für ein dreckiges Fleisch sein muss, was da alles an Medikamenten, Mastfutter, Nahrungsergänzungsmittel, genmanipulierten Soja drinnen steckt, damit das Fleisch überhaupt so billig verkauft werden kann. Und mal ganz ehrlich, kein Veganer braucht irgendwie vegane Ersatzprodukte. Wir können uns ganz normal von pflanzlichen Lebensmitteln ernähren. Gemüse, Kartoffeln, Hülsenfrüchte, also Linsen, Bohnen. Das kostet ehrlich gesagt alles nicht die Welt. Meistens ist es aber trotzdem so, dass Veganer im Schnitt mehr Geld ausgeben als Mischköstler, weil die meisten Veganer auch viel mehr auf ihre Gesundheit achten. Nicht alle. Vegan ist ja auch nicht immer automatisch gesund, aber sehr viele Veganer achten viel mehr auf ihre Gesundheit und wenn man sich gesünder ernähren möchte, egal ob vegan, vegetarisch oder mischköstlich, muss man automatisch mehr Geld fürs Essen in die Hand nehmen. Bestes Beispiel halt eben der Burger Patty. Willst du jetzt ein Antibiotika-Burgerfleisch oder willst du jetzt ein Burgerfleisch ohne Antibiotika? Da hast du halt schon mal gleich einen Preisunterschied. Ich weiß nicht, was ein normaler Burger Patty kostet. Vielleicht 1 Euro oder 1,50 Euro oder irgendwie sowas. Und der vernünftige Fleischburger kostet halt dann gleich mal 4-5 Euro. Also das ist locker mal das 3- bis 4-fache, was so ein Burger Patty kostet. So, und zum Abschluss, jetzt bist du dran. Ich habe diese Podcast-Episode auf Instagram geteilt, auf Facebook geteilt und da würde ich mich freuen, wenn du da mal kommentierst, was deine Top-Punkte beim veganen Bullshit-Bingo sind. Und dann hoffe ich, du schaltest nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Donnerstag, 18 Uhr, it's time for health. Mach's gut, ciao, dein Stefan.